Das Thema heute Morgen heißt Jesus für Skeptiker, gute Gründe für den Glauben. Der christliche Glaube ist kein blinder Glaube, um einen Begriff von gestern Abend aufzunehmen, sondern er beruht auf historischen Überlieferungen und persönlichen Erfahrungen. Und darum soll es heute Morgen in diesem Vortrag auch gehen. Vor ganz genau, vielleicht sogar auf den Tag genau, vor 40 Jahren habe ich zum ersten Mal hinter einem Mikrofon bei einer Herbstkonferenz gestanden. Am 2. Oktoberwochenende 1975. Die Zahl 40 ist natürlich biblisch gesehen gefährlich, weil das ja eine Heilszahl ist. Man denkt immer, wenn in der Bibel, oder manche denken das, in der Bibel die Zahl 40 vorkommt, ist sicher geschummelt, ist aufgerundet oder abgerundet. Aber es sind wirklich 40 Jahre. Und es war wirklich das zweite HEKO-Wochenende. Ich hatte einige Monate vorher, am 1. April, als Reisesekretär für Bayern begonnen und habe mich auf dieser Herbstkonferenz vorgestellt. 4 Jahre vorher, auch am 2. Oktoberwochenende, war ich Christ geworden, hatte einen Weg gegangen vom Skeptiker zum Nachfolger von Jesus Christus. Also 2. Oktoberwochenenden spielen in meinem Leben immer wieder eine große Rolle. Ich war Skeptiker nicht so sehr durch eigene Entscheidung, sondern vielmehr durch Erziehung. Skepsis habe ich übrigens im Historischen Wörterbuch der Philosophie folgende Beschreibung gefunden. Der Gebrauch der Wörter Skeptiker, Skeptisch und Skeptizismus ist in den modernen Sprachen vielfältig. Ein Skeptiker kann ein Philosoph sein, der die Grundlagen der Erkenntnis infrage stellt, ein religiöser Agnostiker, vor allem im Christentum, oder einfach jemand, der es ablehnt, sich in Dingen festzulegen, zu denen man im Allgemeinen eine feste Meinung hat. Diese Verwendungsweisen haben sich erst in den letzten 5 Jahrhunderten entwickelt. Im Duden-Herkunftswörterbuch heißt es skeptisch, zweifelnd, misstrauisch, kühl, abwägend, betrachten, bedenken. Das nur zur Definition, was ein Skeptiker ist. Ich war ein Skeptiker und bin es sicher auch heute noch in vielerlei Hinsicht. Und zwar eben gerade, weil ich es nicht so sehr durch eigene Entscheidung geworden war, sondern durch Erziehung. Erziehung ist eben etwas Indirektes. Es ist nicht das, was die Eltern sagen, was man tun soll oder nicht tun soll. Es gibt ja den Spruch der Eltern, man kann seine Kinder noch so gut erziehen, sie machen einem doch einfach alles nach. Sondern Erziehung spielt sich praktisch im Unbewussten ab, was die Eltern gar nicht so sehr steuern wollen, was aber ganz wesentlich für die Kinder ist. Und bei mir war es nun ein Wort meines Vaters. Der hat immer, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt, alles gelogen. Wenn meine Mutter erzählte, was die Nachbarin gesagt hat, der gleiche Satz, alles gelogen. Wenn Sie Ihr Leben lang diese beiden Worte hören, alles gelogen, dann haben Sie gute Aussichten, ein sehr skeptischer Mensch zu werden. Jedenfalls misstrauisch zu werden gegenüber Worten, die Ihnen gesagt werden. Und das hat mich sehr nachhaltig geprägt. Man wird also sozusagen zum Zweifel erzogen. Später habe ich dann bei dem Gießener Philosophen Odo Marquardt gelesen, dass niemand mit völliger Skepsis leben kann. Totale Skepsis ist nicht lebbar. Er sprach in einem Aufsatz von dem Erhaltungssatz der Naivität, so wie es in der Physik den Erhaltungssatz von der Energie gibt. Und zwar meinte er damit, kein Mensch kann in allen Bereichen skeptisch sein. Wenn er irgendwo sehr skeptisch ist, ist er woanders naiv. Wir haben sozusagen eine Art Naivitätspegel. Wir müssen immer etwas glauben. Die Frage ist, was wir glauben, wem wir glauben und wie unser Glaube jeweils begründet ist. Totale Skepsis ist nicht lebbar. Wir müssen uns auf etwas verlassen. Das ist ein sehr schönes Wort im Deutschen. Ich verlasse mich. Wir müssen uns auf etwas verlassen. Also alles gelogen ist nicht lebbar. Alles relativ ist nicht lebbar. Man kann das meistens mit dem Satz karikieren, er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Der Relativismus und die Bestreitung der Wahrheit bestehen grundsätzlich nicht den Selbstanwendungstest. Sie müssen immer von etwas ausgehen, was eben nicht relativ ist von Ihren Überzeugungen. Das wusste ich damals noch nicht, das hatte ich also bei Odo Marquardt erst sehr viel später gelesen. Ich hielt mich also für einen Skeptiker. Und ich war nicht nur ein intellektueller Skeptiker, der bezweifelte, dass die Worte wahr sind, die er hörte, sondern auch ein existenzieller Skeptiker. Das ist ja eine sehr nahe Verbindung. Existenzielle Skepsis heißt, dass man sich die Frage stellt, hat das Leben einen Sinn? Oder ist das nicht alles sinnlos? Wofür lohnt sich der Einsatz des Lebens? Und das hat sicher in dieser Zeit für mich auch eine Rolle gespielt, dass ich auf einen Text von Dostojewski gestoßen bin, der in einem Text einmal sagen lässt, wozu soll ich mich einsetzen für andere, die auch vom Tode bedroht sind, die auch im Nichts enden. Und dann stand der Satz da, den ich besonders provozierend fand von Dostojewski, diese Frage konnte mir natürlich niemand beantworten. Wozu? Natürlich konnte mir diese Frage niemand beantworten. Das war so ungefähr der Rahmen, als ich in die Oberstufe kam. Und in der Oberstufe, gleich in den ersten Tagen und Wochen, wurde ich mit einer neuen Aussage konfrontiert, nämlich der Aussage von der Auferstehung von Jesus Christus. Und das war für mich deshalb interessant, weil es in diesen Rahmen hineinfiel, der Skepsis, und zwar nicht nur der intellektuellen, sondern auch der existenziellen Skepsis. Wir mussten uns damals in der Oberstufe entscheiden zwischen sprachlichem und mathematischem Zweig. Ich habe mich für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge gemacht. Die Jungs gingen sonst alle mathematisch, nur die Mädchen, was heißt ja nur, gingen sprachlich. So waren wir die beiden letzten übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse und saßen als Notgemeinschaft nebeneinander. Dieser Junge war Christ und konfrontierte mich mit der Frage der Auferstehung. Ich fand das überraschend, weil es in diese Frage hineinspielte, mit der ich mich gerade in dieser Zeit, auch geprägt vor allen Dingen durch den Existenzialismus von Albert Camus, sehr intensiv beschäftigt habe. Durch Camus war ich auch zu Dostojewski gekommen. War mit dem Tod wirklich nicht alles aus? Auferstehung von Jesus bedeutete ja so, wie es mir erklärt wurde, nicht nur einfach ein Ereignis in der Geschichte, sondern ein Ereignis, was auch Auswirkungen für jeden Menschen hat, auch für mich. Also eine Heilsbedeutung auch für mich. Von daher war dieses Thema für mich von einem großen Interesse, die Behauptung der Auferstehung von Jesus Christus. Es wurde ja behauptet, das hat in der Geschichte stattgefunden, unter Pontius Pilatus. Damals war ich motiviert durch einen sehr lebendig erzählenden Latein- und Geschichtslehrer, sehr interessiert an alter Geschichte, vor allen Dingen an römischer Geschichte. Und es hat mich interessiert, kann die Auferstehung dem historischen Urteil irgendwie standhalten? Ist das nur eine religiöse Frage, eine theologische Frage, eine Frage des Glaubens? Oder ist das sogar eine Frage für Historiker? Was sagen Historiker dazu? Sagen die überhaupt was dazu? Und wie arbeiten Historiker überhaupt? Ich habe dann alte Geschichte studiert, zunächst in Gießen angefangen und bin dann aber nach München gegangen. In München war damals der Papst der Althistoriker, Hermann Bengtsson. Noch vor kurzem hat der Chef des Beck-Verlages gesagt, so ein Phänomen wie Hermann Bengtsson ist heute gar nicht mehr denkbar. 30 Jahre lang wurde jeder Kunde, der in einem Laden fragt, ich hätte gerne ein Buch über griechische Geschichte, auf Bengtsson verwiesen. Er war ohne Widerspruch in der Wissenschaft, in der Buchhandlung und in der Öffentlichkeit. Und ich habe in dieser Zeit als Doktorand mich viel mit der Frage der Auferstehung beschäftigt und auch viele Gespräche geführt. Historiker führen ja Indizienprozesse. Sie überlegen immer, es gibt bestimmte Fakten, Indizien, was ist die beste Erklärung für dieses Indiz? Das Ergebnis dieser Gespräche und Untersuchungen war für mich nicht, dass ich dadurch Christ geworden wäre, aber das Ergebnis war für mich, dass im Unterschied zu dem, was ich vorher glaubte, dass nämlich die historische Frage für die Auferstehung ohne Bedeutung ist, weil es eben mehr eine theologische oder religiöse Frage ist, Historiker dazu tatsächlich einiges sagen können. Das fand ich doch einigermaßen erstaunlich. dass es Indizien gibt, die tatsächlich darauf hinweisen, die Auferstehung könnte stattgefunden haben. Zum Beispiel, wie will man erklären, dass die Jünger, die ja Juden waren, sich zusätzlich zum Sabbat von Anfang an am ersten Tag der Woche, am Sonntagmorgen, dem Tag des Herrn, zu gottesdienstlichen Veranstaltungen getroffen haben? Wie will man erklären, dass sie, die aus einem starken Monotheismus kamen, Jesus, den Gekreuzigten, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, heißt es im Alten Testament, den Gekreuzigten als Gott angebetet haben und benannt haben? Das bedarf einer Erklärung. Das ist ein außergewöhnliches Ereignis. Das bedarf einer Erklärung. Historiker haben es mit Indizien zu tun und überlegen, was ist die beste Erklärung. Also ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber es war für mich wichtig, mich damit zu beschäftigen. Durchaus aus der Distanz, durchaus auch misstrauisch, aber eben mich damit zu beschäftigen. Die Evangelien im Neuen Testament schreiben ja über Ereignisse. Und wir wissen ja immer, wenn wir Berichte hören, sehen oder lesen, dass wir vor der Frage stehen, hat das nun stattgefunden oder nicht? Es geht im christlichen Glauben noch nicht mal in erster Linie um Dogmatik und Lehre, sondern es wird etwas berichtet. Interessanterweise beginnt das Neue Testament ja mit 4 Evangelien und dann wird noch eine Apostelgeschichte eingeschoben. Dann erst kommen die Briefe. Es geht nicht mit dem Römerbrief gleich los, sondern es geht mit den Evangelien los. Wir sollen etwas erfahren über das Handeln Gottes in Jesus Christus. Das sollen wir wirklich sehen und deshalb gibt es 4 Evangelien, die uns doch eben sehr ähnlich sind und vorkommen. So startet es. Und wir wissen immer bei Geschichte, hat es stattgefunden, ja oder nein. Es kann sein, wir kriegen es nie raus, ob es wirklich stattgefunden hat. Aber wir wissen, die entscheidende Frage ist, ist es wahr oder ist es nicht wahr? In der Geschichte ist immer der entscheidende Punkt, hat es stattgefunden? Das ist das, womit sich die Historiker beschäftigen. Und das hat mich damals auch beschäftigt, weil mir das klar war als Student, die Frage ist, hat das nun stattgefunden oder auch nicht? Und wie ich schon sagte, zur Skepsis gehört eben die misstrauische Betrachtung, gehört das Prüfen aus einer Distanz heraus, das Abwägen von Argumenten. Und das ist auch sinnvoll, das ist auch nötig, weil ja nicht alles wahr ist, was wir hören, sehen oder lesen. Wir wissen ja, dass sogar Bilder lügen können. Gleichzeitig aber war mir auch klar, dass es kein Leben aus der Distanz gibt. Man kann nicht aus der Distanz lieben, man kann nicht aus der Distanz Freundschaft haben. Es gibt kein Leben aus der Distanz. Und das ist sozusagen ein Konflikt. Man muss Argumente prüfen und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Das gilt ja schon in dem für uns sehr wichtigen Bereich einer Freundschaft. Wenn wir mit jemandem eine Freundschaft beginnen, dann kann es auch manchmal sein, dass wir jemand anders fragen, kann man dem vertrauen? Und der andere wird uns etwas sagen, was er dazu denkt. Und trotzdem müssen wir selbst die Entscheidung treffen, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Wir müssen selber verwundbar werden, indem wir einem anderen Menschen unser Vertrauen schenken. Sonst wird es allerdings auch nicht zu einer Freundschaft oder zu einer tieferen Beziehung kommen. Ohne Vertrauensvorschuss keine tiefere Beziehung. Wie kommt, das war für mich die Frage damals als Student, wie komme ich weiter in diesem Punkt über Jesus Christus? Denn mir war klar, das ist eigentlich doch die entscheidende Frage. Denn wenn das stimmt, was im Neuen Testament steht, dann hat das enorme Auswirkungen für mein Leben. Und zwar durchaus im Positiven. Aber es kann mein Leben kann nicht so bleiben, wie es ist. Und ich kam damals, und das war eben an einem zweiten Oktoberwochenende im Jahr 1971 in München, zu einer Stelle im Neuen Testament, im Johannesevangelium, wo es im Kapitel 7 heißt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Es war die Aussage, das Prüfen von Argumenten ist wichtig und nötig, aber dabei kann es nicht stehen bleiben, sondern es muss mehr geschehen. Es muss eine konkrete Aufgabe der Distanz, eine konkrete Hinwendung zu Jesus Christus erfolgen. Und das ist etwas, was wir auch sonst kennen in der Übertragung, in der Beziehung zu Personen. Aus der Distanz wird sich eine freundschaftliche Beziehung nicht entwickeln können. Jedenfalls keine, die tiefer geht. Und das war mir damals ein ganz zentraler Punkt. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich zu dem Jesus gebetet habe, von dem mir gesagt wurde, er lebt und man kann mit ihm reden und rechnen. Und das war der Startpunkt für mich, in meinem Leben als Christ. Das war sozusagen die Überwindung der reinen, distanzierten Betrachtung des christlichen Glaubens. Das war ein gewisser Endpunkt in einer Diskussion und in einem bestimmten Lebensweg. So hat also mein Weg als Christ vor über 40 Jahren begonnen. Und für mich war dann ganz wichtig, und das hängt auch mit den Gründen für den Glauben zusammen, was sind denn die Konsequenzen der Auferstehung? Und ich möchte einige Konsequenzen der Auferstehung nennen, die direkt sich auf Aussagen des Neuen Testaments beziehen und sagen, was das für mich in meinem Leben bedeutet. Weil ich denke, die Hauptthese ist die, dass der christliche Glaube beruht auf historischer Überlieferung, man kann auch sagen historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Beides muss zusammenkommen. Man könnte sagen, der christliche Glaube hat eine objektive Seite und eine subjektive Seite. Die objektive Seite ist das, was wir hören über Jesus, über Gott, über sein Handeln. Und die subjektive Seite ist die, wie wir darauf reagieren, was wir dadurch erfahren. Ich möchte einige der Bibelstellen nennen, die für mich am zentralsten, am wichtigsten waren in diesen über 40 Jahren, die ich nun als Christ lebe, im Zusammenhang mit der Auferstehung. Denn das war der Startpunkt, die Frage der Auferstehung. Zunächst einmal, die Stellen werden Sie wahrscheinlich kennen. Im ersten Korintherbrief gibt es ja ein ganzes Kapitel zum Thema Auferstehung, das ist Kapitel 15. Und da argumentiert Paulus sogar vom Negativen. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, euer Glaube eine Illusion. Und dann sagt er einige Verse später, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Und das kann man auch ins Positive umkehren und sagen, weil Christus auferstanden ist, gibt es Vergebung unserer Sünden. Das ist eine ganz zentrale Aussage des Neuen Testaments. Das ist ganz wichtig für uns, die wir immer wieder auch ganz konkret schuldig werden, dass es einen Neustart gibt. Und das wird interessanterweise im 1. Korintherbrief verbunden mit der Frage der Auferstehung. 1. Korinther 15 im Vers 17. Und dann kommt eine Stelle, die zum Thema Auferstehung, die für mein Leben von einer besonderen Bedeutung ist. Und zwar im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel. Da schreibt Paulus darüber, dass er einmal in einer Situation war, die war so bedrängend, dass, so sagt er, wir sogar am Leben verzweifelten. Und da wird man sich fragen, was kann es Schlimmeres geben als eine Situation, in der man sogar am Leben verzweifelt. 2. Korinther 1. Im Rückblick sagt Paulus, das geschah aber, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, auf den Gott, der Tote auferweckt. Unsere Hoffnung. Es gibt eine ganz enge Beziehung von Hoffnung und Gebet. Also man könnte so sagen, das Gebetsleben eines Menschen ist der Ausdruck der Hoffnung, die er hat. Wer nicht betet, glaubt entweder, dass es sowieso keine Hoffnung gibt, oder er glaubt, dass er alles selber schafft. Man könnte sagen, das ist beides gleich hoffnungslos. Gebet und Hoffnung hängen zusammen. Gebet bedeutet, ich setze meine Hoffnung auf Gott. Ich kann nicht alles selber schaffen, das ist ja völlig klar. Aber es gibt jemanden, der mich eingeladen hat, alles eure Sorgen werfet auf ihn, denn ihm liegt an euch. Der mich eingeladen hat, mit ihm zu sprechen und zu beten. So wie Jesus einmal sagt, dass wir zu Gott beten sollen, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Der Satz ist natürlich paradox. Man müsste sagen, betet, weil euer Vater im Himmel nicht weiß, was ihr bedürft. Müsst ihr mir sagen. Oder ihr braucht nicht zu beten, weil euer Vater im Himmel weiß ja, was ihr bedürft. Und Jesus sagt, betet, weil euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und ich glaube, der Schlüssel für diesen Satz besteht darin, dass Jesus deutlich machen will, dass entscheidend für unser Gebet das Vertrauen darin ist, dass er weiß, wessen wir bedürfen. Und selbst wenn dann die Dinge nicht ganz so laufen, wie wir es gerne hätten und vielleicht auch nicht über Jahre sich so entwickeln. Aber dieses Wort aus 2. Korinther 1 ist für mich ein Schlüssel für mein eigenes Leben, nämlich zu wissen, ich kann in meinem Gebet mich an Gott wenden, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass die Gebete alle so in Erfüllung gehen, wie ich es möchte. Aber es heißt, es wird von dem gehört, der Tote auferweckt. Es gibt eine ganz enge Beziehung von Gebet und Hoffnung. Und wir wenden uns im Gebet an den, der Tote auferweckt. Vor Jahren gab es mal, vor Jahrhunderten muss man fast sagen, eine Diskussion zwischen zwei Theologen, Schlatter und Harnack über die Frage der Wunder. Und der Theologe Harnack hat dann gesagt, ich unterscheide mich von meinem Kollegen Schlatter nur darin, dass er die Wunder im Neuen Testament für real hält, ich nicht. Das heißt, wir unterscheiden uns nur in der Wunderfrage. Und daraufhin hat Schlatter, war vielleicht ganz so freundlich, geantwortet, nein, Herr Kollege, wir unterscheiden uns nicht in der Wunderfrage, wir unterscheiden uns in der Gottesfrage. Die Frage ist nämlich die, ob ich an einen Gott glaube, der wirklich auch Wunder tun kann. Und wir wissen ja alle, dass wir in Situationen kommen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir feststellen, wir sind an einer schwierigen existenziellen Krise. So wie das Paulus erlebt hat, so ähnlich vielleicht. Vielleicht erleben wir nie solche Krisen, aber ich könnte mir denken, der ein oder andere von uns hat schon mal solche Krisen erlebt. Wie Sie wissen, hatte ich ja vor, inzwischen sind es 36 Jahre her, einen sehr schweren Verkehrsunfall auf dem Rückweg aus der DDR. Ich war da zu Vorträgen, auch über den christlichen Glauben. Und auf dem Rückweg, bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir, meine Frau und ich und unser kleiner Sohn, einen Verkehrsunfall, den ich als Einziger überlebt habe. Ich habe diesen Unfall nicht mitbekommen. Ich saß auf der Rückbank und komme dann später im Krankenhaus zu mir und es wird mir nach und nach mitgeteilt, dass die Familie nicht mehr lebt. Das ist ganz sicher eine kritische Situation, wo sich auch das bewähren sollte, was die Grundlage unseres Lebens ist. Ich habe damals erlebt, dass Gott in seinem Wort mich angesprochen hat und dass mich Menschen besucht haben. Beides ist ja eine Hilfe, die Gott schickt, sowohl durch sein Wort als auch, dass es Menschen gab, die da waren, die nahe waren, die mir geholfen haben. Aber auch in seinem Wort. Ich halte ja auch manchmal Vorträge über das Thema Leid. Und bei diesen Vorträgen erzähle ich am Schluss immer, was mir geholfen hat. Und es ist klar, das ist sehr subjektiv oder es ist sehr eben mein eigenes Leben. Und es ist nicht übertragbar. Aber trotzdem möchte ich das deswegen weitersagen, um zu zeigen, wie das Handeln Gottes auch im Persönlichen konkret aussehen kann. Denn wir dürfen unsere Gebete an den Gott wenden, der uns eingeladen hat zum Gebet, der nicht ferne ist. Wir sollen in unserem Gebet nicht den fernen Gott herbeirufen, sondern wir dürfen den nahen Gott anbeten. Und mir hat damals sowohl geholfen die Worte der Losungen dieser Tage, die sehr zentral waren zum Thema Auferstehung, Tod und Auferstehung. Und mir hat auch noch etwas geholfen, was mich dann dazu geführt hat, mich noch stärker mit C.S. Lewis zu beschäftigen, dass unmittelbar vor dieser Fahrt meine Frau das Buch von C.S. Lewis las, The Last Battle, der letzte der 7 Bände aus den Chronicles of Narnia, und mir nach der Lektüre sagte, ich habe keine Angst vor dem Tode, ich freue mich auf das Reich Gottes. Es war keine Ahnung vom Sterben. Es war etwas, worauf man kommen kann, wenn man dieses Buch liest. Wenn Sie das Buch kennen, können Sie das sicher nachvollziehen. Und es war dann so, dass mir das geholfen hat. Ich habe dann dieses Buch auch nach dem Unfall gelesen. Das heißt, ich habe es mir zunächst vorlesen lassen im Krankenhaus. Also hier die Erfahrung auch der Losungen, genau in diesen Tagen, zum Beispiel eines der stärksten Losungen war das an dem Todestag, ausgerechnet das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament in der Losung stand. Mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen, Psalm 16. Das war für mich wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Also dieser Punkt, dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unser Gebet auf den Gott setzen können, der Tote auferweckt. Und so verstehe ich auch, wenn der erste Petrusbrief sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und dann gibt es noch etwas, was für mich auch sehr entscheidend ist in der Frage der Auferstehung. Das Kapitel über die Auferstehung, 1. Korinther 15, beendet Paulus ja mit dem Satz, weil das so ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, wisset, nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, wisset, dass euer Handeln im Herrn nicht vergeblich ist. Denn das war ja eine meiner Fragen aus der existenziellen Skepsis. Ist es nicht doch alles umsonst, alles vergeblich? Das, was wir machen, auch für andere, wenn am Schluss der Tod steht, wenn alles mit dem Tode zu einem Ende kommt. Und da sagt Paulus, nein, das ist nicht das letzte Wort. Diese Welt, in der wir leben, ist nicht das Produkt von Unfall, Zufall oder Notwendigkeit, sondern hinter dieser Welt steht ein liebender Schöpfergott. Diese Welt hat einen Grund. Und wer an Gott glaubt, glaubt das, dass diese Welt einen Grund hat. Sie ist nicht grundlos, sie ist nicht absurd, wie ich vorher dachte, auch durch die Lektüre von Camus. Die Welt ist absurd. Nein, hinter dieser Welt steht ein Gott. Wenn kein Gott hinter dieser Welt stehen würde, dann müsste man das annehmen. Wenn einfach nur blinder Mechanismus da ist, der irgendwann so wie er blind diese Welt und uns ins Leben gerufen hat, auch uns wieder aus diesem Leben befördern wird. Aber so ist es nicht. Wer an Gott glaubt, glaubt, dass diese Welt einen Grund hat. Man könnte auch sagen, er überlegt nach den Indizien, was ist die beste Erklärung für die Welt, in der wir uns befinden, mit all ihrer Schönheit auch. Es ist nicht nur Schönheit, aber auch Schönheit, Liebe, Vertrauen, mit dem Feintuning im Universum. Was ist die beste Erklärung dafür? Könnte es nicht sein, dass die beste Erklärung dieser Indizien eben darin besteht, dass diese Welt nicht das Produkt blinder Materie ist und es nur eine Frage der Zeit ist, bis aus der Amöbe ein Goethe wurde? Und eine Frage von Zeit. Und es hat sich ja automatisch so entwickelt. Nur Zeit. Oder ob man sagt, das zu glauben, ist ja noch schwerer, als an Gott zu glauben. Wer an Gott glaubt, glaubt, dass diese Welt einen Grund hat. Sie ist nicht absurd. Und das bedeutet nach 1. Korinther 15 auch, dass das, was wir tun für andere, nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich. Denn die Menschen, nicht nur wir, alle Menschen, denen wir begegnen, alle, die hier sitzen, sind nicht Kandidaten des Todes, sondern des Lebens. Das ist unsere Berufung. Und das, was wir investieren in andere Menschen, in Glaube, Liebe oder Hoffnung, wird nicht vergeblich sein. Es ist nicht vergeblich. Das ist die Aussage, für die 1. Korinther 15 die Bestätigung ist, die Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus haben die Christen aufgefasst als die Bestätigung Gottes für das Reden und das Handeln von Jesus. Von daher ist Auferstehung auch ein ganz wichtiges Zeichen. Es ist nicht umsonst. Die existenzielle Skepsis ist nicht berechtigt. Und die existenzielle Skepsis, die ist ja noch viel zerstörerischer als die intellektuelle. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott hört Gebet, denn das kann auch Teil der existenziellen Skepsis sein. Wo landet mein Gebet eigentlich? Und diese Welt ist nicht, wenn sie untergeht, das Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und dann gibt es noch etwas im Zusammenhang mit der Auferstehung, was ich für zentral halte, auch für mein eigenes Leben, was mit diesen beiden Punkten zusammenhängt, die ich schon genannt habe. Nämlich Paulus sagt das in Athen, wir werden am Morgen früh mehr darüber hören, über die Rede von Paulus in Athen. Er sagt, es wird einmal ein Gericht geben und Gott wird in Gerechtigkeit richten. Viele finden das einen kritischen Gedanken. Wir mögen das nicht so mit Gericht, weil wir sagen, das kann gar nicht gut ausgehen für uns, wenn wir da vor Gericht kommen. Das wurde ja gestern auch gesagt, hat Manfred Lütz in seiner Formulierung gesagt, Atheismus kann auch der Wunsch nach der sturmfreien Bude sein. Das sagen wir, also es wäre ganz gut, es gäbe kein Gericht, wir wollen nicht irgendwann da. Aber Gericht ist hier nach dem Alten Testament positiv gesehen. Es wird einmal in Gerechtigkeit gerichtet werden. Und ich glaube, die meisten Menschen, die je gelebt haben und die heute leben, nicht alle, aber die meisten, wünschen sich Gerechtigkeit. Und das ist auch das, was uns vor allen Dingen so bedrängt, wenn wir an Leid denken, in unserem eigenen Leben, in unserer Umwelt oder in der Weltgeschichte. Gibt es Gerechtigkeit? Gibt es Hoffnung? Wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Hoffnung. Das hat damals Max Horkheimer in seinem letzten Interview, was sein Buch erschienen ist, gesagt. Auf die Frage, glauben Sie, dass es einen Gott gibt, hat er gesagt, ich fürchte, es gibt keinen. Da wurde er gefragt, warum er das fürchtet. Viele finden es ja gut. Hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Alles, was wir in dieser Welt sehen, ist, dass die Welt nicht gerecht ist. Aber wenn der jüdisch-christliche Glaube stimmt, so Horkheimer, dann gibt es einmal Gerechtigkeit. Das ist das, wonach sich eigentlich alle Menschen sehen. Dass es eine Hoffnung gibt. In dieser Welt wird die Hoffnung, die wir haben, nicht erfüllt. Oder nur manchmal. Manchmal haben wir so Vorschatten von Gerechtigkeit. Manchmal erleben wir etwas in dieser Welt. Aber es ist alles nur vorläufig. Und die Auferstehung, so Paulus in Athen, sagt, Jesus wird die Welt richten in Gerechtigkeit. Es wird einmal Gerechtigkeit geben. Und das ist tatsächlich eine frohe Botschaft. Es wird Gerechtigkeit geben. Das Leid, der Tod, habe nicht das letzte Wort, sondern es gibt einmal Gerechtigkeit. Es gibt einen Trost, der wirklich Bestand haben wird. So Paulus in Athen. Und ich glaube, diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, Konsequenzen auf der Auferstehung, die sind ganz zentral für unser Leben und für unser Handeln. Dass wir einmal wissen, wir sind nicht allein, wir können uns in unserem Gebeten an Gott wenden, der da ist. Dass wir des Weiteren wissen, unser Handeln ist nicht vergeblich, auch dann, wenn es manchmal vergeblich erscheint. Oder wenn wir den Eindruck haben über viele Jahre, dass sich eigentlich gar nichts abspielt. Und dass wir wissen, Leid wird einmal beendet werden. So wie es in Offenbarung heißt, dass Gott einmal abwischen wird, alle unsere Tränen. Dass eine neue Welt kommen wird, ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit, ohne Geschrei. Dass er, wie Paulus im Philipperbrief sagt, den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln wird in den Leib seiner Herrlichkeit. Und wir haben alle in unterschiedlicher Weise einen Leib der Niedrigkeit. Mancher spürt es im Kreuz, der andere im Knie. Der Leib der Niedrigkeit, aber wird einmal verwandelt werden. Das sind die Aussagen, die Auswirkungen haben auf unsere Welt hier. Es ist ja nicht so, dass das Vertröstungen sind in eine spätere Welt, sondern aufgrund dieser Aussagen können wir hier bereits handeln, weil wir wissen, was einmal kommen wird. Ich habe zu Eingang über Skepsis das historische Wörterbuch der Philosophie zitiert. Und im historischen Wörterbuch der Philosophie zum Thema Hoffnung heißt es zu Beginn, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem hebräischen und dem griechischen Hoffnungsbegriff. Der hebräische Hoffnungsbegriff geht von der Zusage Gottes aus. In der Zukunft wird Folgendes sein. Das ist Hoffnung. Das wird kommen. Und die Frage ist, richten wir uns darauf ein? Das wird kommen, dass wir uns darauf einrichten. Der andere Hoffnungsbegriff, das heißt auch unsere, das ist mehr so, wie wir heute sagen würden, die Diskussion des Bruttosozialprodukts. Jetzt war es 1,5, nächstes Jahr 1,4, 1,2, 1,1 oder auch 1,8. Sozusagen wir extrapolieren aus der Gegenwart und Vergangenheit in die Zukunft. Aber der hebräische Hoffnungsbegriff sagt, es ist keine Extrapolation dieser Welt, sondern es kommt was ganz Neues. Es kommt etwas ganz Neues. Und dafür ist die Auferstehung bereits das erste Zeichen. Das erste sichtbare Zeichen der neuen Welt Gottes. Denn die Auferstehung von Jesus heißt nicht, dass da ein Zombie, wie manchmal gesagt wird, in die alte Welt zurückbefördert wurde. Sondern die Auferstehung Jesu heißt, Jesus wurde in die neue Welt Gottes hinein auferweckt. Er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Auferstehung Jesu heißt nicht, dass er zurückkommt in unsere Welt. Das war etwas, was auch für eine kurze Zeit da war. Und wir sehen ja im Neuen Testament diese Kombination aus dem, was Kontinuität war, in dem er erkannt werden konnte, aber auch Diskontinuität, dem er nicht nur nicht immer erkannt werden konnte, sondern auch Dinge tun konnte, die er in dieser Welt eigentlich nicht tun konnte. Aber Auferstehung heißt nicht Auferweckung in unsere alte Welt hinein, sondern Auferweckung in die neue Welt Gottes. Das ist etwas ganz Neues, ist da geschehen. Und das ist etwas, was wir an Jesus hier sehen können. Er ist der Erstgeborene neuen Schöpfung. Das ist auch unsere Zielsetzung. Und von dieser Zielsetzung strahlt es zurück auf das, was wir selber tun. Das Thema heute Morgen, über das wir nachdenken, heißt ja Jesus für Skeptiker. Man müsste wohl das, was ich gesagt habe, so zusammenfassen und man könnte es so zusammenfassen. Jesus für Skeptiker, ja. Und zwar gerade auch für Skeptiker. Skeptiker kommen im Neuen Testament ja auch vor. Da gibt es etwa den Nathanael, der gilt als ein Skeptiker. Man muss ja nicht immer die Frage stellen, ob Nathanael oder auch Thomas, ob das so Skeptiker in unserem Sinne sind. Obwohl die Aussage von Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen, das klingt schon ziemlich skeptisch. Also, was... Thomas ist möglicherweise nicht so ein Skeptiker im modernen Sinne, denn er hat nur gesagt, ich möchte gerne einen Beweis haben, ich möchte gerne sozusagen ein Indiz haben, dass er wirklich der Auferstandene ist, dem ihr begegnet seid. Er hatte ja das Pech, der Thomas, dass er bei einer wichtigen Veranstaltung der Jünger nicht anwesend war. Man muss immer aufpassen, wenn sich Christen, zu denen man gehört, treffen, dass man nicht was verpasst, wenn man nicht hingeht. In SMD-Gruppen sind ja manche schon zum Leiter gewählt worden, weil sie versäumt hatten, an der Sitzung teilzunehmen. Und Thomas ist, glaube ich, sogar ein früherer Generalsekretär der SMD, also ich war es nicht, zum Generalsekretär gewählt worden, als er mal eine Sitzung verpasst hatte. Also man muss immer aufpassen. Und Thomas war einmal nicht bei einem Treffen dabei und dann erzählt man ihm, Jesus ist auferstanden. Und dann hat er gesagt, ich glaube es nur wenn. Er hat eine Bedingung gestellt. Aber er war nicht ein Skeptiker in dem Sinne, dass er sagte, das werde ich nicht glauben. Ich bin misstrauisch. Er ließ sich überzeugen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dass er sich überzeugen ließ. Dass er zu einem Bekenntnis gekommen ist. Eine Erkenntnis hatte über Jesus und dann zu einem Bekenntnis gekommen ist, ihn als Gott angebetet hat. Nathanael ist schon eher vielleicht der Skeptiker. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und es ist ja interessant, dass gerade diese beiden, denen wir im Johannesevangelium begehen, Nathanael im Kapitel 1, dass die am Schluss wieder auftauchen. Wenn Sie Johannes 21 lesen, dann stellen Sie fest, da gibt es eine Sonderoffenbarung von Jesus. Und da kommt Nathanael vor und es kommt Petrus vor. Man könnte also auch sagen, dass Jesus sich ganz besonders Zeit nimmt für die, die besonders skeptisch sind. Und dass auch Skepsis bei ihm eine Rolle spielt. Dass wir durchaus wissen, dass er weiß, dass wir Skeptiker sind, dass wir es auch sein dürfen. Aber dass ein wichtiger Punkt ist, das Beispiel des Thomas, dass wir unsere Skepsis auch überwinden, uns überwinden lassen. Dass er nicht in der Skepsis bleibt. Dass er nicht in der Distanz bleibt, sondern dass er Distanz aufgibt. Und dass er dann zu Jesus kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher kann man auch sagen, es gibt ein Evangelium, gerade in besonderer Weise, auch für die Skeptiker. Damit bin ich zum Schluss. Komme ich zum Schluss meiner Rede. Wie gesagt, für mich ein biblisches Datum. Nach 40 Jahren, zwischendurch war ich auch ein Sommer hier, muss ich zugeben, aber nach 40 Jahren bin ich haargenau am 2. Oktoberwochenende wieder einmal hier bei einer Rede zur Herbstkonferenz. Genau 40 Jahre zurück. Und ich wollte Ihnen heute nicht nur sagen, was ich in 40 Jahren gemacht habe, das habe ich ja verschwiegen, sondern was das für mich bedeutet hat, dass ich kurz davor, bevor ich Reisesekretär geworden war, Christ geworden war, und zwar aus einem ganz skeptischen Umfeld heraus, und zwar gerade nicht, weil es eine skeptische Entscheidung war, sondern weil es durch die Familiensprüche, oder eigentlich war es ja nur einer, und der bestand nur aus zwei Worten, in mich hineingelegt war. Ich bin immer noch teilweise ein skeptischer Mensch. Man kann nicht alles immer so ohne weiteres über Bord werfen. Und manchmal hilft Skepsis auch. Wie gesagt, ja nicht alles wahr, was man hört. Von daher muss man auch manchmal skeptisch sein. Wenn alles stimmen würde, bräuchte man das nicht. Die Zusammenfassung meines Referats habe ich gleich im ersten Satz gesagt und wiederhole sie gerne und habe versucht, darüber zu sprechen. Der christliche Glaube ist kein blinder Glaube, sondern er beruht auf historischen Überlieferungen oder historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Diese beiden Dinge kommen zusammen. Und ich habe heute Morgen versucht, Ihnen zu sagen, was das bei mir bedeutet hat in den letzten gut 40 Jahren, und zwar als jemand, der ganz stark durch seine persönliche Prägung aus einer skeptischen Situation gekommen ist. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.